Johannes 8, Vers 12. Machtvoller Vers. Jesus nun redete wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Herr, wir beten jetzt einmal mehr, dass du dein Licht in unsere Herzen scheinst, dass du kalte Herzen wärmst mit der Wärme deiner Liebe und deiner Wahrheit, dass du der Arzt bist, Herr, der an unserem offenen Herzen operiert heute Morgen. Schein dein Licht, deine Wahrheit in unser Herz und schenk uns Klarheit, Herr. Danke dir, dass du uns besser kennst, als wir uns selbst kennen. Und wir wollen dir heute Morgen unsere Herzen öffnen und wir sagen: Herr, du dein Werk, durch dein gutes Wort, durch deine Wahrheit, durch dein Licht in unserem Leben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Licht ist ein wiederkehrendes Thema bei Johannes. Es ist ein machtvolles Bild, eigentlich ein Bild für verschiedene Dinge. Erstens ist Licht ein Bild für Reinheit, Heiligkeit, das Gute, Wahrheit, Ehrlichkeit. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 1 sagt uns der Apostel Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. In Matthäus 5 hat Jesus gesagt: Euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also Licht in diesem moralischen Sinn. Zweitens steht Licht auch für Erkenntnis oder Wissen oder Offenbarung, Verstehen. Wir sagen, mir geht ein Licht auf, zum Beispiel. Oder wir sagen von jemandem, der viel Erkenntnis hat, der sehr gescheit ist, wir sagen, das ist ein heller Kopf. Also Licht in diesem Sinn. Trifft natürlich auch auf Gott zu. Gott ist allwissend. 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Zum Beispiel heißt es: Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jesus hat gesagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also er hat uns Licht gebracht in diesem Sinn des Wortes. Und drittens ist Licht auch ein Bild für Leben. Seid ihr euch bewusst, wie sehr unser Leben in jeder Hinsicht von Licht abhängig ist? Ohne Licht ist Leben nicht möglich. Ohne Licht gibt es keine Photosynthese. Ohne Licht gibt es keinen Sauerstoff. Ohne Licht gibt es kein Leben. Ich habe diese Woche gelesen, dass sogar in der Tiefsee, an den Orten, wo überhaupt kein Sonnenlicht mehr hingeht, diese Lebewesen, die da unten leben, trotzdem abhängig sind von dem Sauerstoff, den andere Lebewesen produzieren, die eben im Licht wohnen. Oder ich habe gelesen, dass es sowas gibt wie geothermisches Licht, also unsichtbare Strahlung für uns, eher so im Infrarotbereich, durch das manche dieser Lebewesen am Leben erhalten werden. Aber ohne Licht, das gilt ganz sicher für uns Menschen, gibt es kein Leben. Wir brauchen Licht, damit wir genügend Vitamin D haben in unserem Körper, damit wir gesund sind. Auch psychisch gilt es, in einem finsteren Kerker geworfen zu werden, das ist Folter. Und die Leute haben das gewusst, deswegen haben die das auch getan. Wir wissen, dass Menschen, die in so einer finsteren Zelle sitzen, dass sie nach wenigen Tagen schon Depressionen bekommen und Panikattacken und Halluzinationen. Wirft für mich ein ganz neues Licht auf das Konzept von Hölle. Interessant, dass Jesus die Hölle als äußerste Finsternis bezeichnet hat. Kein Wunder, dass da Weinen und Zähne knirschen. ist. Aber ohne Leben kein Licht. Das ist das Erste übrigens, was Gott erschaffen hat. Licht. Alles, was lebt, ist erleuchtet, könnten wir sagen. Licht ist ein notwendiges Lebensmittel. Es gilt physisch, das gilt psychisch, es gilt auch geistlich. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht hier, meint er, dass er das geistliche Licht für unser Leben ist. Das ist das, was wir zum Leben brauchen. Und nicht nur zum physischen Leben, sondern zu ewigen Leben. Also Jesus ist das Licht in jedem Sinn dieses Wortes. Er ist heilig, er offenbart uns den Vater. Aber hier im Kontext geht es ganz besonders darum, dass Jesus das Licht des Lebens ist, wie wir gelesen haben. Er wird das Licht des Lebens haben, wer mir nachfolgt, steht hier. Also Jesus ist das Leben und er gibt uns Leben. Wenn wir so sagen wollen, Jesus ist das ultimative Lebensmittel, das wir Menschen brauchen. Er ist das Licht. Wenn du heiles Leben erfahren willst, psychisch und physisch, und das hängt ja oft sehr eng zusammen und vor allem auch geistlich, dann brauchst du Jesus. In der Apostelgeschichte 4 haben die Apostel gepredigt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur ein geistliches Lebensmittel, nur ein geistliches Licht, und das ist Jesus. Wir sind auf ihn hin geschaffen, wir sind auf Leben hin geschaffen. Deswegen ist dieser Drang nach Leben auch so in unserem Herzen. Wir sehnen uns nach Leben, wir hungern danach und nicht nach irgendeinem, sondern nach wahrem Leben, nach geistlichem Leben, nach ewigem Leben eben. Letztendlich nach Gott, der das Leben ist. 1. Johannes 5, Vers 20 steht, dieser Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Also wenn du wirklich leben willst, wenn du wirklich heil sein willst, wenn du wirklich erleuchtet sein willst, dann brauchst du Jesus. Er sagt, ich bin das Licht. Wenn wir das hier zerpflücken. Ich bin das Licht. Reden von einer Person hier. Es geht um die Beziehung mit einer Person. Jesus. Es geht nicht um Religion, er sagt nicht, hier, diese Religion ist das Licht. Es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit, nicht um eine Liste von Regeln und Geboten und Verboten. Und viele Menschen verstehen Christentum so. Christentum bedeutet in die Kirche gehen, getauft sein, Kirchensteuer zahlen, Gutes tun, den Nächsten lieben. Nicht lügen, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht saufen und so weiter und so fort, wie diese Listen heißen. Und sie denken, weil sie so leben, sind sie Christen. Nee, das stimmt nicht. Sie sind vielleicht religiöse Moralisten, aber noch nicht Christen. Denn Christ wirst du durch Christus. Steckt schon in dem Wort drin. Es geht um eine Person, es geht nicht um ein Programm. Es geht um Christus. Er ist herrlich, er ist heilig, er ist das Heil, er ist die Wahrheit, er ist die Liebe, er ist das Licht, er ist das Leben. Er ist Erlösung, er bedeutet Vergebung. Er ist die Kraft, er ist der Friede, er ist die Freude. Und so, wenn du ihn hast, dann kommen all diese Dinge mit ihm in dein Leben. Also die wichtigste Frage deines Lebens ist nicht, bist du religiös oder was steht in deinem Taufschein? Die entscheidende Frage ist, hast du Jesus? Und hat Jesus dich? Darum geht's. Paulus sagt uns das ganz klar. Er sagt, wir predigen nicht irgendwie eine Philosophie oder eine Weltanschauung oder eine Religion oder eine Konfession oder eine Gemeinde. Wir predigen nicht die Calvary Chapel. In 1. Korinther 1, Vers 23 hat er gesagt, wir predigen Christus als gekreuzigt. Darum geht's. So wirst du gerettet, so bekommst du Leben, wenn du dich ihm anvertraust, wenn du dich ihm übergibst. 2. Korinther 4, Vers 5, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, hat eine Person gepredigt. Er ist der Retter, er ist das Heil. Und möge er auch das Zentrum unserer Predigt sein und unseres Lebens sein. Ist er das? Jesus war zum Anlass des Laubhüttenfestes in Jerusalem. Laubhüttenfest hat das Volk Israel daran erinnert, an Gottes Bewahrung und Versorgung während ihrer Wanderung in der Wüste. Und es ist der Tag nach dem Fest. Und eine Zeremonie, die sie während dieses Festes hatten, war die Illumination des Tempels, also das Erleuchten des Tempels. Da wurden nachts große Leuchter angezündet im Tempel und die Leiter Israels, die haben in diesem Licht getanzt und gefeiert und gesungen und Psalmen gebetet, war ein freudiges Fest. Und dieses Licht des Tempels, dieses Licht im Tempel hat die ganze Stadt erleuchtet, bis in die tiefste Dunkelheit, in die Gassen hinein. Und diese Zeremonie des Lichts hat die Menschen daran erinnert, an das Licht Gottes, an die Gegenwart Gottes, der in dieser Feuersäule mit dem Volk Israel in der Wüste gezogen ist. Im 2. Mose Kapitel 13, im Vers 21 lesen wir davon. Ich lese es mal vor. Da steht: Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also dieses Licht war ein Zeichen für Gottes Gegenwart mit seinem Volk. Auch in anderen Stellen sehen wir das, dass Gott, das Yahweh, das Licht ist. Zum Beispiel Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 104, Vers 2. Du, der du in Licht sich hüllt wie ein Gewand. Und zu dem Zeitpunkt hatten die Menschen diese Lichtzeremonie im Tempel während des Laubhüttenfestes noch in sehr guter Erinnerung. Wie gesagt, es war der Tag nach dem Fest. Und dass Jesus hier sagt, ich bin das Licht, das war schon mehr als auffällig in diesem Kontext. Letztendlich sagt Jesus, ich bin diese Feuersäule. Ich bin Gott. Ich bin der Immanuel. Gott mit uns. In mir ist Gott gegenwärtig bei euch. Und das Ganze hatte natürlich auch einen messianischen Unterton. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Und dann aus Jesaja 9, Vers 1 lernen wir, dass der Messias der Sohn Gottes ist, was auch diese Stelle ausgesagt hat, dass er das Licht ist, dass er Gott ist. Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen, ist eine Stelle, die gern zu Weihnachten gelesen wird. Denn ein Kind ist uns geboren, Vers 5, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also der Messias wird der Sohn Gottes sein, er ist das Licht, er ist Gott. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir diesen Satz hier zerpflücken, sagt Jesus erstens, ich bin das Licht. Ich bin der Messias, ich bin Gott. Und zweitens sagt er, ich bin das Licht der Welt. Er ist nicht nur ein nationaler Messias für die Juden, nee, er ist der Retter für die ganze Welt. Er ist für alle Menschen gekommen. Das ist auch was, was schon im Alten Testament angekündigt ist. In Jesaja 49, Vers 6, so eine Stelle, die über den Gottesknecht handelt. Gottesknecht war, wir könnten so sagen, das personifizierte Israel, der Messias. Da steht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Preis dem Herrn, ha? Dass diese Verheißung des Heils auch für uns gilt, uns Nicht-Juden. Jesus ist ein weltweiter Retter. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also eine ganz weit offene Tür für jeden, der kommen will, für jeden, der gerettet werden will. Drittens, lasst uns anschauen, hier in diesem Vers, wie können wir denn dieses Licht, das Leben, das Heil empfangen? Wie können wir gerettet werden? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er sagt hier nicht, wer getauft ist oder wer in den Gottesdienst geht, wer in die Bibelstunde geht, wer Lieder zu mir singt, wer mal bei einem Evangelisations-Event nach vorne gegangen ist oder irgendwann mal die Hand gehoben hat, wer irgendwann mal ein Übergabegebet gesprochen hat, der wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nee, was sagt er? Er sagt, wer mir nachfolgt. Da ist erstens wieder mal das Persönliche da. Wer mir nachfolgt. Also rettender Glaube hat eine Beziehungskomponente. Wie gesagt, wir folgen nicht einer Philosophie oder irgendeiner Religion oder irgendwelchen Regeln, wir folgen einer Person nach. Der Person Jesus Christus ist eine persönliche Beziehung. Aber dann der zweite Aspekt davon ist, wer mir nachfolgt. Also rettender Glaube hat Nachfolgequalität. Ich habe vorgestern eine E-Mail bekommen über einen neuen Film, der da produziert wurde, eine neue Aktion, die es da gibt. Kommt aus dem Amerikanischen, wie so vieles. Und der Name dieser Aktion ist Not a Fan. Also ich bin kein Fan. Und da sagen bekannte Personen, bekannte Pastoren, ich bin kein Fan von Jesus. Und auf der Webseite steht, ein Fan ist ein enthusiastischer Bewunderer. Oder? Und wir können Fans sein. Es gibt christliche Fanartikel sogar. Fische für das Auto, Kreuze, die wir uns umhängen können. Es gibt die Schlachtenbummler sozusagen, die sonntags in Gottesdienst rennen und singen und jubeln. Begeistert ihre Hände heben. Aber das ist nicht genug, Fan zu sein. Ich zitiere weiter, was da auf der Webseite steht. In den Evangelien war Jesus nie interessiert an Fans. Definierst du so deine Beziehung mit ihm? Ein enthusiastischer Bewunderer? Nahe genug an Jesus, um die Vorteile zu erlangen, aber nicht so nahe, dass es ein Opfer verlangt? Er suchte Nachfolger. Aber nicht nur irgendeinen Nachfolger, sondern einen völlig hingegebenen Nachfolger. Wie würden sich die Dinge verändern, wenn du so leben würdest, wie Jesus gelebt hat, und so lieben würdest, wie er geliebt hat? Also kein Fan sein, sondern ein Nachfolger sein. Darum geht es bei dieser Aktion. Und darum geht es in diesem Vers hier eigentlich. Was hat denn Jesus gemeint, wenn er zu den Jüngern oder zu den Vorjüngern, bevor sie gerade Jünger geworden sind, die er hier im Boot sitzen gesehen hat zum Beispiel, was hat er gemeint, wenn er zu ihnen gesagt hat, folge mir nach? Wir sehen das an der Reaktion der Leute, was er gemeint hat. Sie haben alles verlassen und sind mit ihm gegangen. Das bedeutet es, ihm nachzufolgen. Nun heute, wir können nicht physisch mit ihm gehen, in diesem Sinn, aber wir können in Beziehung mit ihm leben und wir können das tun, was er uns aufgetragen hat in seinem Wort. Und im Vers 31 hier im Kapitel 8 sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr mein Wort auslebt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. In Lukas 6 weist Jesus Menschen zurecht und sagt zu ihnen, was nennt er mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Also Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch auf unser Leben. Wenn du dein Leben als Auto betrachtest, Jesus möchte nicht am Rücksitz sitzen in deinem Lebensauto, er möchte nicht im Kofferraum irgendwo nicht verpackt sein, dass wir ihn rausholen, dann und wann mal, wann es uns angenehm ist. Er möchte auch nicht am Beifahrersitz sitzen. Jesus möchte an Steuer. Jesus möchte das Steuer haben in deinem Leben. Jesus möchte das Sagen haben in deinem Leben. Das ist der Anspruch, den er stellt. Also wenn ich in eine Richtung gehen will und Jesus in eine andere, dann bin ich bereit, umzukehren und ihm nachzufolgen. Und nicht dem, was ich will. Das ist, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Bin ich dazu bereit? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, Jesus zu folgen in dem, was er dir sagt? Und er sagt uns ganz viele praktische Dinge in der Bibel. Bist du bereit, nachzufolgen, wenn er sagt, ich möchte, dass du nicht eine Beziehung eingehst mit einem Nichtchristen? Oder ich möchte, dass du mit Sex bis zur Ehe wartest. Oder ich möchte, dass die Ehemänner die Leiter der Familie sind. Und ich möchte, dass die Männer die Gemeinde leiten. Ich möchte, dass die Männer sich aufopfern für ihre Ehefrauen. Ich möchte, dass die Männer aktiv sind in der Kindererziehung. Vielleicht, dass er konkret zu dir sagt, ich möchte, dass du dein Hobby zurückschraubst und dass du mehr Zeit in deine Kinder investierst. Wenn Jesus dir sagt, wenn du schon hundemüde bist und gerade deine Lieblingsseifenoper anschauen willst, Jesus sagt, nee, lass die Kiste ausgeschalten, geh deine Oma besuchen. Die fühlt sich gerade einsam. Wenn du ausschlafen willst an einem Samstagmorgen zum Beispiel und Jesus sagt zu dir, ich will, dass du hier evangelisieren mitgehst, in die Fußgängerzone. Wenn Jesus sagt, ich möchte nicht, dass du so viel Geld für dich behältst, sondern ich möchte, dass du das, was du eigentlich nicht brauchst, weitergibst. Menschen, die Not leiden, an Bedürftige und weitergibst für das Reich Gottes und so weiter und so fort. Wie reagierst du, wenn Jesus dir Dinge sagt? Ist deine Antwort, jawohl, Sir, aye, aye, Captain? Oder ignorierst du das Reden Gottes? Willst du dann doch dein eigener Herr sein? Ja, Sonntagmorgens ist Gott der Herr, aber dann ab Montag bin ich wieder mein eigener Herr. Das ist nicht das biblische Bild von Glauben. In Lukas 9, Vers 23. Jesus sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also wenn jemand mein Nachfolger sein will oder mein Jünger sein will, dann erstens musst du dich selbst verleugnen, das heißt Nein sagen zu deinem Eigenwillen, zu deinen eigenen Plänen und dann zweitens ihm nachfolgen, das heißt Ja sagen zu seinem Willen, Ja sagen zu seinen Plänen für dich. Also ein Nachfolger muss hingegeben sein, muss bereit sein, das zu tun, was Jesus ihm sagt. Wir haben vorhin gesungen, Majestät, Jesus ist der König, wir sind seine Untertanen. Jesus ist der General, wir sind seine Soldaten. Jesus ist der Herr, ich bin sein Sklave. Jesus ist der Vorgesetzte, ich bin sein Mitarbeiter. Jesus ist das Haupt, wir sind sein Leib. Das sind alles biblische Bilder übrigens. Beschreibt es deine Beziehung mit Jesus? Bist du bereit, ihm bedingungslos gehorsam zu sein? Davon spricht Jesus hier. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du so einen Glauben hast, dann ist es ein rettender Glaube. Wir reden davon, dass wir sagen, du musst Jesus annehmen als deinen Retter und deinen Herrn. Seht, es gehört beides zusammen. Und wenn er nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Retter. Und normalerweise ist dieser zweite Teil der Knackpunkt. Ich meine, jeder möchte einen Retter haben, oder? Wer würde Nein sagen dazu? Aber einen Herrn? Das Angebot, ein Sklave zu werden? Das kratzt an unserem Ego. Das ist gegen das, was unser Ego will. Und das ist so oft der Knackpunkt im Leben von Menschen. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen und ihm nicht folgen wollen. Schieben zwar oft intellektuelle Probleme vor, aber meistens ist es ein moralisches Problem, ein geistiges Problem. Juden sagen zu Jesus im Vers 33, wir sind Sklaven von niemandem. Ist nicht wahr, jeder ist ein Sklave, die Frage ist nur von wem oder von was. Darüber werden wir uns nächste Woche unterhalten. Aber das kratzt an unserem Ego, dieser Herrschaftsanspruch Jesu an unser Leben. Und ich meine, er kann ihn stellen. Wer sonst, wenn nicht er? Jesus ist gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist der souveräne Schöpfer dieses Universums. Ich meine, er ist der Herr, er ist die Autorität in dem Universum. Er ist der Höchste, er ist der Größte. Wer sonst kann einen Herrschaftsanspruch stellen, wenn nicht er? Und Jesus ist auch der beste Herr, den wir uns überhaupt nur vorstellen können. Er will das Beste für uns, er hat das Beste, sein Wille ist das Beste. Wir sind blöd, wenn wir ihm nicht nachfolgen. Und er ist ein Herr, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wow, das ist außergewöhnlich. Ich würde denken, dass es normalerweise so ist, dass der Sklave für seinen Herrn stirbt und dass der Soldat für den General stirbt. Aber hier ist es umgekehrt. Wenn sich unser Herr an unser Kreuz nageln lässt eigentlich, das wir verdient haben. Und wenn wir sehen, dass er, der Sündenlose, unseren Platz einnimmt, den Platz des Sünders und all diese Finsternis und diese Trennung und Verdammnis, die wir eigentlich verdient haben, auf sich nimmt, die Sünde bringt. Und wenn er bewusst ist, dass Jesus das für dich persönlich getan hat, weil er dich liebt. Und dass sich niemand im Universum mehr liebt als sein Herr. Wenn dir und mir bewusst ist, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat, ich meine, was sonst sollten wir sagen als, jawohl, Herr. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, heißt im Römer 12. Aber wie auch immer, Jesus sagt uns hier, das muss unsere Einstellung sein als Nachfolger. Was immer du sagst, Herr, will ich tun. Nicht ein Fan von Jesus, sondern ein Nachfolger. Gemeinde Jesu ist voll von Fans, die ihm einmal in der Woche zujubeln und dann den Rest der Woche ihn verleugnen mit ihrem Leben. Die Frage ist, was willst du sein? Bist du ein Fan oder bist du ein Nachfolger? Was wirst du sein? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wird ein heiles, helles, geistlich reiches, gesegnetes Leben haben mit Beziehung, in Beziehung mit Gott in dieser Welt, aber noch wichtiger in aller Ewigkeit, wird ewiges Leben haben. Vierter Punkt, den wir hier sehen müssen an diesem Vers, ist, es geht wirklich um Leben und um Tod. Seht den Kontrast hier. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nicht nachfolgt, der wird in der Finsternis leben. Der wird sein Leben versauen. Und zwar ewig. Ewig wird es Finsternis sein, Tod, Hölle. Jesus spricht, Hölle ist äußerste Finsternis, ist äußerste Gottesferne. Ohne diesem Licht, das Jesus ist. Aber wer Jesus nachfolgt auf der anderen Seite, der wird Licht haben, der wird Leben haben, der wird eine Gottesbeziehung haben, Nähe, Annahme, Vergebung, Herrlichkeit bei Gott in aller Ewigkeit. Ich hoffe, wir sind uns alle bewusst, wie essentiell wichtig diese Entscheidung ist für Jesus. Entscheidet über Leben und Tod. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Leben. Und wirklich das Evangelium, wenn wir es zusammenfassen wollen, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, wenn du dich Jesus anvertraust, wenn du dich ihm unterwirfst, dann erhältst du ihn. Das ist das Evangelium, das ist das Herrliche, das ist das Größte. Es geht nicht um das Nebenprodukt. Frieden und Versorgung und Bewahrung und erhörte Gebete. Das kommt mit ihm in unser Leben. Nee, du darfst Anteil haben an ihm, an dem Messias, an dem Licht, an Gott, dem Sohn. Das ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir Leben, weil er ist das Leben. Wenn wir ihn haben, dann haben wir Licht, denn er ist das Licht. Und er ist es wert, dass wir ihm nachfolgen, egal was der Preis ist. Philipper 3, Vers 7 schreibt der Apostel Paulus, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Was immer ich Wertvolles habe, ohne Jesus ist es ein Verlust. Und im Vergleich zu Jesus, zu seinem Wert und zu seiner Herrlichkeit ist alles andere wie ein Verlust. Das ist gar nichts. Er sagt weiter, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe. Aber das macht nicht wirklich viel, sagt er, denn ich achte es für Dreck. Wörtlich gesehen für Dreck. Aber darüber spricht man nicht im Gottesdienst. Übersetzer haben sich offensichtlich nicht wohlgefühlt, das so in die Bibel reinzuschreiben. Aber ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er hat unendlichen Wert. Jesus redete zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt lasst uns noch ein bisschen weiterlesen. Ich wollte eigentlich das ganze Kapitel auf einmal durchnehmen, aber das werden wir offensichtlich heute nicht mehr schaffen. Aber das, was Jesus hier gesagt hat, das hat die Pharisäer provoziert. Und der Rest des Kapitels ist eigentlich ein Streitgespräch, was aus dieser einen Aussage von Jesus hervorgeht. Pharisäer, die haben nicht geglaubt, wer Jesus war, sie haben ihn nicht angenommen. Und ich meine, wenn wir es aus der Perspektive betrachten, wenn jemand anderer das sagen würde, was Jesus hier sagt, dass er das Licht ist, dass er das Leben ist, dass er der Messias ist, dass er Gott ist, der Sohn Gottes ist, wenn es nicht wahr ist, dann wäre es einfach nur lächerlich und provokant. Stell dir vor, ich würde mich in den Tempel hinstellen, oder vielleicht konkreter, ich würde mich in den Dom in Worms stellen und ich würde zu allen Leuten, die dort versammelt sind, sagen, und ausrufen, ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, der wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ist lächerlich, oder? Wenn ich das tun würde. Und für die Juden war es gotteslästerlich. Aber sie hatten ein Problem, weil Jesus war nicht irgendjemand. Jesus hatte Wunder getan, der Vater hat ihn bestätigt. Jesus hat die Leute fasziniert mit dem, was er gesagt hat. Und ich meine, gerade hat sie Jesus so ziemlich bloßgestellt. Erinnert euch an die Situation mit der Ehebrecherin. Sie mussten ihre Steine fallen lassen und den Schwanz einziehen und haben sich so leise verzogen. Und jetzt versuchen sie, die Aussage von Jesus zu diskreditieren vor den Leuten. Vers 13, da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Es war das Prinzip vor Gericht, dass ein Zeuge eine Zeugenaussage allein niemanden verurteilen konnte. War natürlich ein Quatsch, das hier im Tempel anzuwenden, das zu verallgemeinern und zu sagen, wenn Jesus alleine was sagt, dann ist es nicht wahr. Ich meine, wenn wir das Prinzip anwenden würden, dann könnte man niemanden glauben. Greifen aber auch das auf, was Jesus selbst gesagt hat in Johannes 5, Vers 31. Und da hat er eigentlich genau das gemeint, dass Skeptikern sein Wort allein nicht genügen wird. Deswegen antwortet er im Vers 14, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Er kam vom Himmel, er geht in den Himmel zurück. Er sagt, erstens, was ich sage, ist wahr auch ohne Zeugen, wegen dem, wer ich bin. Ich bin Gott und Gott ist das Licht und in ihm ist keine Finsternis, er wird nicht lügen. Weiter im Vers 14, ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Das ist euer Problem, ihr wisst nicht, was abgeht. Ihr beurteilt die Dinge nur rein menschlich und nur natürlich. Ich richte niemand. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, bin gekommen, um zu retten. Naja. Vers 16, wenn ich aber auch richte, und er wird richten, wenn er wiederkommt, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Also zweiter Punkt ist, Jesus sagt, ich lege nicht alleine Zeugnis von mir ab, sondern auch der Vater bezeugt mir. Er ist mit mir. Er hat Jesus bezeugt durch die alttestamentlichen Prophetien, im Alten Testament, die messianischen Prophetien. Er hat ihn bezeugt bei der Taufe, er hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Er hat ihn bezeugt durch die Zeichen und Wunder. Also ich bin nicht allein, der Vater zeugt mit mir. Da sprachen sie im Vers 19, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater, wir sind eins. Johannes 14, Vers 9, da sagt Jesus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Sind eins. Dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er sagt hier diesen religiösen Leuten, ihr kennt Gott nicht. Diese Worte redet er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
Er sprach nun wieder zu ihnen: Ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gehe zum Vater in den Himmel und ihr werdet nicht dahin kommen. Zumindest wenn ihr nicht umkehrt. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr in euren Sünden sterben, sagt Jesus. Oder in eurer Sünde, sagt sie in der Einzahl, später wird es in der Mehrzahl sagen, werdet in eurer Sünde sterben. Und was war ihre konkrete Sünde hier? War Unglaube. Aber das ist die Realität in dieser Welt. Sünder, das heißt alle, die nicht perfekt sind, alle, die nicht vollkommen Gott gehorsam sind, in dem, was in seinem Wort sagt, Sünder sterben. Das ist die Realität. Schaut euch um. Stimmt. Und zwar sterben nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Das heißt, Trennung von Gott. Beziehung mit Gott ist tot. Und dann ist das auch so in aller Ewigkeit. Nur die Sünder, die zu Jesus kommen und von ihm ihre Beziehung mit Gott heilen lassen, durch das, was er am Kreuz getan hat, werden geistig lebendig und können ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und ihre Sünden werden vergeben. Einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist diese Sünde hier, Unglaube. Die Weigerung, an Jesus zu glauben. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Wer Jesus nicht glaubt, ist verloren. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, das sehen wir auch wieder, wahrer Glaube, hat was mit Nachfolge, mit Gehorchen zu tun, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lohn der Sünde ist der Tod und alle Menschen sind todkrank. Und Jesus ist die Medizin, die diese Krankheit der Sünde heilen kann. Wenn du sie einnimmst, die Medizin, wenn du Jesus annimmst, dann wirst du leben. Wenn du sie ablehnst, dann wirst du sterben. Und dann bitte beschuldig nicht den Arzt, der dir die Medizin verschrieben hat. Das ist deine Verantwortung, die einzunehmen. Das ist deine Entscheidung. Vers 22, da sagen die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Jüdische Vorstellung war, dass selbst Mörder in die tiefste Hölle kommen und sagen, oh, dahin wollen wir ihm nicht folgen. Die waren so selbstgerecht und so überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrer Religion in den Himmel kommen, dass sie Jesus in die Hölle schicken wollten hier. Hatten die Dinge völlig verdreht, waren geistig blind, die Realität völlig verdreht hier. Und das ist natürlich ein Effekt, den Sünde auf uns hat. Sünde macht uns geistlich blind. Vers 23. Jesus kennt die geistliche Realität natürlich besser. Er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Verdreht die Dinge hier nicht. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Hallo, will Jesus da irgendwas betonen? Ich meine, wiederholt sich, stottert er fast in dem Satz, wiederholt es zweimal, was er eh schon vorher gesagt hat. Wenn ihr nicht an mich glaubt, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Das gilt natürlich für alle Menschen, auch für uns. Frage ist, glaubst du Jesus? Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen durchaus das, was ich zu euch geredet habe oder was ich zu euch rede. Messias, der Retter, das Licht, Sohn Gottes, das Leben, Gott. Vers 26, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Der sagt die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Ich verkünde die Wahrheit vom Vater. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. So blind waren die. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, wenn ihr ihn gekreuzigt haben werdet, davon spricht er hier, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Das Kreuz ist die definitive, ultimative Antwort auf die Frage, wer Jesus ist. Und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Jesus selbst war dem Vater völlig hingegeben. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Er hat mich nicht allein gelassen. Die treten immer zu zweit auf. Der Vater und der Sohn und der Vater. Und Jesus hat was Ähnliches denen gesagt, die seine Jünger sind, die sich ihm hingegeben haben. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Jesus wird uns nie allein lassen. Und ja, vielleicht manchmal fühlen wir uns einsam, aber wir sind nie allein. Und dann sagt Jesus hier noch was sehr Bemerkenswertes. Er sagt, ich tue alle Zeit das ihm Wohlgefällige. Ich tue immer das, was dem Vater wohlgefällt. Ich wünschte, ich könnte es sagen. Jesus lebte völlig authentisch. Hat es getan, was er gepredigt hat. Und das Resultat sehen wir im Vers 30. Also dies redete, glaubten viele an ihm. Jesus war glaubwürdig. Und mögen auch wir glaubwürdig sein in der Art und Weise, wie wir ihm nachfolgen. Und mögen viele zu ihm finden durch unser Zeugnis. Eine klare Botschaft heute Morgen. Wenn du Jesus, dem Licht, dem Leben, nachfolgst in diesem Leben, dann wirst du ihm auch in den Himmel folgen, wo keine Finsternis ist. Wenn du Jesus als Licht ablehnst, dann wirst du in der Finsternis leben, schon hier und jetzt und auch in der Ewigkeit. Jesus annehmen und nachfolgen ist Leben. Jesus ablehnen bedeutet Tod. Johannes schreibt im 1. Johannes 5, Vers 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ziemlich klar, oder? Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich bete, dass Gott uns große Klarheit schenkt über diese Dinge. Dass wir klar sehen können, wie wir mit ihm stehen. Herr, wir wollen heute Morgen noch einmal bitten, dass du dein Licht in unsere Herzen scheinst und dass du uns Klarheit schenkst. Ich bete, Herr, dass niemand hier, der hier ist oder der das irgendwann mal hört oder sieht, getäuscht ist. So wie diese Pharisäer getäuscht haben, die gedacht haben, sie gehen in den Himmel, wenn sie in Wahrheit auf dem Weg waren in die Hölle. Herr, erforsch unser Herzen. Erforsch unseren Glauben, ob es ein rettender Glaube ist. Herr, mach uns klar, ob wir einfach nur Fans sind oder ob wir echte Nachfolger sind. Zeig uns, ob wir irgendwas ändern müssen in unserem Glauben oder in unserem Leben. Und Herr, ich danke dir aber für die Gewissheit, die du uns gebracht hast, wenn wir dir vertrauen und dir nachfolgen, dass wir ewiges Leben haben. Diese Sicherheit, die wir haben. Wenn wir in dir sind, dann sind wir gerettet. Denn du bist das Leben. Und Herr, das soll unsere Freude sein und das soll das Höchste in unserem Leben sein, dass wir dich haben und dass du mit uns durchs Leben gehst und dass du in alle Ewigkeit deine Herrlichkeit mit uns teilen wirst und dein Leben mit uns teilen wirst. Wir sind so dankbar dafür, für das, was du für uns getan hast, Jesus. Ich bete, dass es unser Herz berührt und dass es uns umso mehr anspornt und motiviert, dich anzubeten und dich zu lieben und dir nachzufolgen mit allem, was wir sind. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.